Lasst uns einfach wirklich in der Haltung bleiben, vor Gott zu treten. Ich habe echt den Eindruck, dass viele Leute mit viel beladenem Zeug hierher gekommen sind. Dass viele von uns, nicht von euch, sondern von uns, echt viel tragen und auch viel in dieser Welt leiden oder erleiden. Und dass wir hier zusammen sind, um nicht nur Gottesdienst zu feiern, damit wir es gefeiert haben, sondern damit wir die Dinge wirklich am Kreuz abgeben können. So all die Dinge, die dich belasten, all die Dinge, wo du andere vielleicht auch belastest durch dein Verhalten, durch deine Unvergebenheit oder dein Festhalten an deiner Gerechtigkeit. Wo Menschen dich verletzt haben, wo Menschen dich tagtäglich verletzen und auch die am allerliebsten sind, das sind die dein Herz kennen und die Wunden drücken können wie kein anderer. Und ich glaube, wir sind heute echt hier, um vor Gott zu treten und zu sagen, hey, ich hab's verbockt. Ich hab's echt verbockt oder der andere hat's auch verbockt, aber wir haben's verbockt. Aber du nicht. Du warst gerecht. Du bist gerecht. Du bist treu. Ich bin's nicht, du bist treu. Und du bist der König der Könige. Und trotzdem liebst du mich. Und trotzdem liebst du mich. Nicht weil, sondern trotzdem. Und ich glaube, wir sind, also meine Meinung, kein Deut besser als viele andere. Aber wir haben jemanden, der zu dir spricht und sagt, ich habe mein Leben für dich gegeben, damit du Gemeinschaft haben kannst mit dem himmlischen Vater. Und damit keiner von uns sagen kann, dass es aus unseren Werken heraus ist. Weil wir so toll sind. Weil wir so gute Werke tun. Nein. Wir sind aus Gnade errettet. Aus Gnade errettet. Und ich bin ehrlich, das fällt manchmal schwer zu begreifen, dass es nicht mit unseren Werken zu tun hat. Nicht mit dem, wie viel wir glauben. Oder wie tief wir glauben. Oder wie viel wir machen oder wie viel wir beten. Sondern es kommt darauf an, wie viel wir diese Gnade annehmen und auch diese Gnade weitergeben können. Und ich weiß nicht, ob ihr mit mir einstimmen könnt, in dem Lied zu sagen, Herr, ich weiß, also das ist jetzt kein Lied, aber ihr wisst, wie ich es meine. Herr, wir wissen, dass wir nur aus deiner Gnade errettet sind. Und kein bisschen Stolz und kein bisschen Werksgerechtigkeit kommt hervor, sondern wir lieben dich. Und weil wir dich lieben, wollen wir Dinge tun, wollen wir es richtig tun, wollen wir Menschen begegnen, wollen wir Menschen von deinem Wort erzählen und von deiner Liebe. Und dieses Brennen, Gemeinschaft zu haben mit Menschen, denen es genauso geht wie dir, kommen wir Sonntag für Sonntag zusammen, um ihn anzubeten. Um ihm die Ehre zu geben, um Jesus groß zu machen, um zu sagen, Herr, weg von mir, hin zu dir. Weg von mir, hin zu dir. Und ich schaff's manchmal nicht in meinem Leben, spricht der ein oder andere. Glaub mir, das sprechen viele. Aber wir haben's vorhin gelesen, bau dein Haus auf den Felsen, auf den Eckstein Jesus Christus. Denn ohne ihn ist nichts erschaffen in dieser Welt. Durch ihn hindurch und für ihn hin, spricht das Wort, ist alles erschaffen. Und das Schöne ist, ich glaube, im Römerbrief steht es drin, Esau habe ich verworfen und Jakob habe ich erwählt. Und jeder, der das liest, sagt, wie kann Gott das sagen? Wie kann Gott am Anfang noch diese zwei Zwillinge im Mutterleib sagen, Jakob habe ich erwählt, doch Esau habe ich verworfen? Wisst ihr warum? Weil Gott nicht an die Zeit gebunden ist, sondern er das Ende von Jakob gesehen hat, er die Nachkommen von Jakob gesehen hat, er wirklich gesehen hat, wie Jakob gekämpft hat und wie Esau nicht die Gebote gehalten hat, nicht das Herz am rechten Fleck hatte. Und das waren Zwillinge. Und deswegen kann Gott sagen, den einen habe ich erwählt, den anderen habe ich verworfen. Klingt nicht gerecht, ne? Menschlich gesehen überhaupt nicht gerecht. Und ich weiß noch, deine Nichte war in meinem Jugendkreis dabei, die gesagt hat, ich kann das nicht verstehen, wie Gott zu Esau sagen kann, dich habe ich verworfen. So, weil er das Ende kannte. Und ich hoffe und bete, dass du verstehst, dass du auserwählt worden bist, mit Jesus zu gehen. Dass du mit ihm vorangehst in dieser dunklen Zeit, im Jahre 2021, im Dezember, um sein Licht in die Welt zu tragen. Glaubst du das? Glaubst du das? Dass du in diese Welt hineingesetzt worden bist, um heute, jetzt, egal wie du dich fühlst, sein Licht in diese Welt hineinzutragen. Keiner von uns ist perfekt und das liebe ich. Denn keiner kann sich rühmen. Keiner von uns kann sich rühmen. Und der es hätte tun können, hat sein Leben am Kreuz für dich und mich gegeben. Und in dieser Besinnung, da kann kein Knie mehr stehen, sondern kniet sich vor dem König der Könige. Weil es plötzlich erkennen muss, Jesus, du bist der König der Könige. Du bist der Herr der Herrscharen, du bist das Alpha und das Omega. Und Jesus, du bist der wahre Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und in diesem Bewusstsein können wir nur sagen, wie groß ist unser Gott, der dich liebt und der mich liebt und der all die Leute, die wir vorhin in Gedanken hatten, mit denen wir Zoff haben, liebt. Und das Schöne an der Adventszeit ist, und ich habe eine lange Zeit lang diese Adventszeit auch geliebt, weil es ein Erhoffen, ein Erwarten ist, dass Jesus geboren wird. Er ist da, nicht missverstehen, ihr wisst, wie ich es meine, er ist da, aber die Welt sehnt sich danach und ich bin der Überzeugung, durch diese zur Ruhe kommen am Ende des Jahres, wird doch der ein oder andere besinnlicher. Plötzlich sind die Werte immer so wichtig gewesen. Man hat sich gefreut, dass man zusammen eingetreten ist oder zusammen zum Weihnachtsgottesdienst gegangen ist. Das war in der Welt so. Wenn du Ungläubige fragst, die meisten gehen sogar an Weihnachten oder gingen an Weihnachten in die Kirche. Warum? Ich bin der Überzeugung, weil dort der tiefe Hunger nach Gemeinschaft, der tiefe Hunger, diesen kleinen Jesus zu sehen, tief in ihrem Herzen, in ihrem Unterbewusstsein gepflanzt worden ist. Und ich bete, dass Jesus dieses Jahr in viele Herzen geboren wird. Jetzt in dieser Adventszeit, in dieser Zeit der Besinnung. Und ich bete so arg, dass nicht das andere C in deinem Haus oder in dem Haus der anderen Menschen überhand nimmt, sondern Christus, dieses C, der Gesalbte, der Messias. Und ich bete, dass wir das wirklich mitnehmen können. Bei all dem Unfrieden, der vielleicht bei dir zu Hause herrscht oder in deiner Verwandtschaft oder in deiner Nachbarschaft oder an deiner Arbeitsstelle, bete ich, dass du über deinen Schatten springen kannst und sagen kannst, ich kann es nicht tun, Herr, ich kann es nicht tun, aber tu ein Weihnachtswunder in meinem Herzen. Tu ein Weihnachtswunder in meinem Herzen, dass ich Menschen vergeben kann, mehr als bisher. Dass ich Politiker vergeben kann, mehr als bisher. Dass ich sie segnen kann, Herr. Denn Jesus spricht, und das ist das Wunderbare daran, die Axt ist schon am Baum. Das Reich Gottes ist nahe. Und wenn er das vor 2000 Jahren gesagt hat, dann sind wir jetzt ein Stück weit näher dran. Allein rechnerisch. Ohne das, was draußen passiert. Und das ist wichtig, dass wir die Zeichen erkennen. Dass wir nicht wie eine blinde Kuh durch die Welt durchlaufen und Larifari schreien, sondern wir sollen weise sein. Wir sollen die Dinge erkennen. Aber uns darauf besinnen, wer der König ist. Wie heißt dein König? Wie heißt dein König? Yeshua HaMashiach. Jesus, der Messias. Jesus Christus. Und er trug die Krone, die Dornenkrone. Und Blut rannte seine Stirn hinunter. Und man bespuckte ihn. Und in diesem Bewusstsein, dass er wusste, was auf ihn zukam, ist er dennoch für uns geboren. Der Heiland, der Retter, ist uns geboren. Oder? Amen. Und deswegen liebe ich das Wort Gottes, das völlig in sich aufbaut und einen Heilsplan für dich und mich hat. Von Anbeginn der Zeit an. Und wenn wir unsere Bibel aufschlagen, in ein Buch, das wir vielleicht selten aufschlagen, Zacharia 9, Vers 9, da steht drin, der kommende König Zions. Frohlocke sehr, du Tochter Zions, jauchze, du Tochter Jerusalems, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. So kommt der Retter dieser Welt. So kommt der Retter dieser Welt auf die Welt. Und zwar in einem Ort, der nicht ganz groß eine Rolle spielte, sondern in Bethlehem. Einem Ort, der nicht groß bekannt war. Wenn der ein oder andere als König kommen würde, der hätte sich Jerusalem ausgesucht, die Stadt der Könige, dort wo der Tempel ist. Er hätte mit Kriegspferden kommen können. Doch die Demütigkeit unseres Gottes, unseres Jesus, zeigt sich, dass er auf einem Esel geritten ist. Einem Nutztier. ein Tier, das, ihr wisst selber, was man über einen Esel sagt. Und das liebe ich an Jesus, dass er nicht in einem Haus pompös, sondern in der Krippe, also im Stall zur Welt kam. Da gibt's keinen Stolz. Da gibt's keine Pracht und prunkvoll, auch wenn jeder von uns so die kleine, wunderschöne Krippe sich ins Zimmer oder ins Haus stellt. Warst du mal in einem Stall drin, wo Esel und Kühe und Schafe und Sel und jenes da war? Zum Glück hatten sie Weihrauch, Myrrhe mitgebracht, ne? Geht mal, bleibt mal lange dort. Und ich weiß nicht, wenn ich euch Frauen sehen würde, ob ihr Lust hättet, in einem Stall euer Kind zur Welt zu bringen. Wie demütig kommt Jesus auf diese Welt. Was für Paläste wurden ihm danach gebaut? Wenn du überlegst, wie viel wir als Christen doch Wert legen auf Gebäude. Ich sag jetzt mal, wir, ich nehme uns mal alle mit rein, in Anführungsstriche. Es gab eine Zeit, und das will ich euch erzählen, ich war 2002 in Rom und ich war erstaunt, wie viele Kirchen Rom hat. Du konntest keine 20 Meter laufen, ohne dass da eine Kirche war. Du hättest einen Stein nehmen können, irgendwo hinwerfen können und du hättest eine pompöse Kirche treffen können. Und ich sage euch, eine Tür stand offen und so neugierig wie Jakob war, bin ich in diese Kirche reingegangen, weil ich den Herrn wirklich gesucht hatte. So ist ja nicht. Und ich bin dann hineingegangen, ich bin eigentlich kein Neugieriger, aber einfach lasse ich mich gerne leiten und ich bin dann in Räume reingekommen, die Tür stand sperrenweit offen. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Gold gesehen. Ich habe so ahnen können, was es heißt, dass Jesus sagt, er richtet uns eine Stätte und alles wird aus Gold sein. Ich habe den Raum irgendwie irdisch schon gesehen. Der war voll mit Gold. Und da ist es mir ins Herz gefahren, wie viele Menschen mussten leiden, damit dieses Gold in eine zufällige Kirche, das war nicht der Petersdom, dort ein Kopf des Bischofs und noch einer aus Gold. Eine Truhe voll mit Gold. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kennt man nur aus Indiana Jones Filmen. Und ich bin auf die Knie, und das ist kein Scherz, ich bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, Herr, vergib uns. Denn wir haben es nicht geblickt. Damals nicht. Und jetzt, 9 Jahre später, es geht nicht ums Gebäude, wir begreifen immer mehr, dass Gott in dir Wohnung haben möchte. Dass du der Tempel des Heiligen Geistes bist. Und jetzt liegt es daran, wie sauber wir diesen inneren Tempel halten. Stinkt es danach Unvergebenheit? Stinkt es danach Stolz? Stinkt es danach was auch immer? Und wunderbar, dass wir in dieser Adventszeit uns besinnen können, dass 3 weise Männer kommen, oder Frauen heutzutage, haha, Weihrauch, Myrrhe mitbringen und Gold. Nee, was ich damit sagen will, ist, dass wir darauf bedacht sein sollen. Wie findet Jesus dich wieder? Wie findet er dich vor? Hast du ein Brennen für ihn? Hast du ein Brennen für ihn, wenn er jetzt hierher kommen würde? Oder musst du noch, bevor du das Abendmahl einnimmst, zu jemandem hinrennen und um Vergebung bitten? Ja, genau so ist es. Klaus. Und deswegen will ich euch wirklich mit auf die Reise nehmen, zu sagen, Advent kommt, Weihnachten kommt. 2 Wochen, sagt man ja. Aber wie viel mehr sollen wir tagtäglich bedacht sein, dass Jesus jetzt kommen kann? Jetzt in diesem Moment, und ich spreche nicht von der Endzeit, von dem, was jetzt alles kommen kann, sondern wärst du bereit, wenn jetzt dein Leben zu Ende ist, dass du vor Jesus Christus kommen kannst? Oder ob du noch zu jemandem kurz hinrennen möchtest und um Vergebung bitten? Ich bitte dich, lass es nicht auf die lange Bank gehen. Sondern wenn du es nicht kannst, wenn du jetzt noch nicht Menschen vergeben kannst, dass du darum bittest, dass Gott dir die Kraft gibt. Sprich Vergebung aus und mach den Schritt mit Jesus. Denn es ist wichtig, dass wir uns in dieser Zeit nicht angreifbar machen vom Feind. Denn der Feind sucht jede Stelle, mag es noch deine Verse sein, noch eine kleine Stelle, dass er dich zu Fall bringen möchte. Er möchte, dass du den Fokus von Jesus wegtust. Er möchte, dass du den Blick nicht mehr auf Jesus richten kannst, sondern auf deine Probleme, auf dein Verhalten, auf deine Gefühle. Der Feind möchte nicht, dass du Jesus im Fokus hast. Stimmt ihr mir dazu? Denn wenn du nämlich im Fokus Jesus hast und voll auf ganz auf ihn vertraust und deinen Blick auf ihn richtest, wirst du die anderen Dinge nicht tun können. Und er möchte jedes Mal, sei es eine Versuchung, sei es irgendetwas, dich immer mehr vom Blick von Jesus verändern. Weil er weiß, wenn du deinen Herrn anschaust, kann er dir nichts antun. Weil du deinen Blick auf den König der Könige hast. Und deswegen möchte er, dass du Versuchungen, Verletzungen, Ablehnungen, all das Schlechte erlebst in deinem Leben. Und er möchte, dass du dich darauf draufsetzt und sagst, mir ist nicht vergeben worden, ich vergebe auch nicht. Ich predige nicht zu euch, ich predige nur zu mir. Schön, wenn ihr mit einklickt. Und deswegen liegt es auf dir, deinen Fokus auszurichten. Deinen Fokus auf Jesus auszurichten. Auf den Heiland, auf den Retter. Und wenn wir jetzt hier drin lesen nochmal, in Sacharja 9, Vers 9, frohlocke sehr, du Tochter Zions, jauchze, du Tochter Jerusalems, siehe, dein König kommt zu dir. Und jetzt steht's, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel. Und das sind die Dinge, die Demütigkeit, die Jesus hat. Es sind 4 Dinge allein in diesem Vers, die wichtig sind. Und zwar, er kommt als König. Der Messias kommt als König. Der Messias ist gerecht und er bringt Erlösung. Er bringt Errettung. Und er ist demütig. Und das Wunderbare an, ich nenne es mal an dem Geburtstag Jesu Christi. Nicht nur Weihnachten, weil Weihnachten begreifen wir nicht, dass es der Geburtstag Jesu Christi ist. An dem Geburtstag Jesu Christi stellt Gott seine Gerechtigkeit wieder her. Mit dem Menschen. Denn durch das, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, gelebt hat ohne Sünde und gestorben ist, kannst du und ich rufen, aber Vater. Aber nicht aus deinen Werken heraus, nicht aus deiner Gerechtigkeit heraus, sondern weil Jesus gerecht war. Amen. Und das ist so wichtig, dass wir sehen, dass genau jetzt, in diesem Jahr, wo ein anderes C noch mehr vorherrscht als letztes Jahr, Christus wieder aufleben kann. Denn die Menschen brauchen diesen einen Jesus, um ihr Leben wiederherzustellen, ihre Gedanken wiederherzustellen und auch wiederherzustellen in Beziehungen. Nicht nur in Beziehungen in Familien, sondern in Beziehung der Mensch, der Einzelne und Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in diese Gerechtigkeit hineinkommen, indem nämlich in Römer 3, Vers 10 zum Beispiel drin steht, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wenn wir jetzt nämlich die Verse davor nochmal lesen, quasi Römer 3, Vers 9 und folgende. Wie nun, haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorher sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer, sagt Paulus hier. Und wenn wir dann weiterlesen, das ist, ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihrer Zunge betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Oje, über wen spricht er da? Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus den Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Seid ihr noch mit mir? Und jetzt ist das Wunderbare. Gott lässt uns nicht in dieser sündhaftigen Zeit oder in dieser sündhafte oder in dieser Sünde drin, sondern er hat einen Plan. Er hat einen Plan, dich zu erretten, der hat einen Plan, mich zu erretten und auch deine Familienmitglieder. Die von Gott geschenkte Gerechtigkeit durch den Glauben an wen? An Jesus Christus, Jesus der Messias. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allem und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch, sagt's mit mir, seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Amen. Ihm hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Und wer noch hadert und wer noch im Gesetz bleiben will, hat hier die Bestätigung, dass das Gesetz die Erkenntnis bringt der Sünde. Und das wissen wir, deswegen müssen wir uns darauf berufen, bedacht zu sein, dass es uns aus Gnade gegeben worden ist, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Dass aber nicht alles, was wir tun, durch diese Freiheit, die er uns gibt, uns zum Besten dient, das wissen wir mittlerweile. Aber trotzdem, um auf die Knie zu gehen und zu bitten, Herr, vergib mir, ich hab's wieder mal verbockt. Bring dich doch demütig zu ihm, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, einer der größten Ärgernisse oder die größte Wut, die ich habe, die gilt nicht anderen Menschen, sondern die gilt mir selber oftmals. Ich reg mich so oft über mich selber auf, mal mehr, mal weniger, als über andere. Geht's dir auch so? Warum? Weil du bemüht bist, eigentlich das Beste zu tun. Oder? Da kommt wieder der alte Perfektionismus raus, ne? Und ich sag sogar manchmal, also dieser Perfektionismus, der wird ja von allen völlig verschrien. Aber ich finde es gar nicht mal so schlimm manchmal, weil es treibt mich dazu, mein Handeln zu hinterfragen. Und deswegen sage ich, Checkbuch ist die Bibel. Wenn ich da reingucke und noch eine Locke der Unvergebenheit habe, dann richte ich sie doch. Bitte. Oder wenn ich da reinschaue und merke, dass meine Zunge dreckig ist vor dem, was ich sage, dann sollte ich nochmal meine Zähne putzen, geistig gesehen, und meine Zunge. Denn in dem Wort steht drin, was wir sagen sollen. Wir werden Rechenschaft abgeben über jedes Wort. Oh mein Gott! Ich weiß nicht. Genau richtig. Hat sich das mal jemand so auf der Zunge zergehen lassen? Über jedes unnütze Wort. Ja, holla die Waldfee. Warum sage ich denn solche Sachen? Ich glaube nicht an eine Waldfee. Aber genau das sind so die kleinen Dinge, die in dieser Welt oft gekommen sind. Und meine Kollegin sagt das so oft. Und dann habe ich sie gefragt, ich so, hey, weißt du eigentlich, was du aussprichst? Oder wenn jemand ruft, mein Gott, da könnte ich eigentlich nur Amen schreien. Aber oftmals leben wir plötzlich in einer Zeit, die geistliche Wörter hat und ausspricht, ohne dass sie sich bewusst sind, was sie sagen. Wie oft sprichst du Dinge über dir selber aus, die im Negativen sind? Es gibt Studien, die sagen, wir denken mehr als 90% am Tag negativ. Ich frage mich, wen die da unterrichtet haben oder wen die da begutachtet haben. Aber es gibt Studien, die sagen, wir denken 90% am Tag negativ. Oh mein Gott, das will ich nicht. Sondern in seinem Wort steht drin, dass wir erneuert werden sollen, dass wir uns erneuern lassen sollen, dass wir eine neue Gesinnung haben sollen, dass wir nicht menschlich, sondern göttlich, aus Gnade heraus. Und das schaffst du nicht alleine. Beim besten Willen, bei bester Anstrengung schaffst du das nicht alleine. Und das war auch nicht sein Plan. Sonst gäbe es ja nur das Gesetz, oder? Deswegen hat Jesus, der ohne Sünde war, und das müsst ihr euch mal vorstellen, wer hat heute schon gesündigt? In Gedanken. Okay, sehr gut, die anderen. Wer glaubt, dass er nicht gesündigt hat heute? Aha, okay, gut. Lassen wir mal so stehen und gelten. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Und Jesus war ohne Sünde. Und zwar nicht nur einen Tag, sondern sein Leben lang. Sein Leben lang. Er brauchte kein Bändchen, wo drauf steht, what would Jesus do, weil er hat's getan. Er brauchte keine Erinnerung, einen Wecker, der sagt, bete ohne Unterlass, sondern er betete. Er war gerecht. Er ist nicht gekommen, sagt er selber, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Jesus war gerecht. War treu, war demütig, sein Leben lang. Und als er am Kreuz hing, da da sagte er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, lama sabachthani. Aber davor sagte er: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So sprach der König der Könige über diejenigen, die ihn kreuzten, die ihm Nägel in seine Hände durchbohrten. Und trotzdem sagt Jesus: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieser Jesus, dessen Geburtstag feiern wir in 2 Wochen. Ich hoffe und ich bete, dass es nicht nur dieser eine Tag ist, sondern dass Jesus wirklich jeden Tag in dir geboren werden kann. Also ihr versteht, neu aufstehen, neu mit ihm gehen, proklamieren, voranzugehen, nicht niedergeworfen zu sein, wenn du einen Fehler machst, sondern sofort zu ihm hinrennen und sagen: Es tut mir leid, ich freue mich immer, eure 2 Kinder zu sehen. Wirklich, also die sind ja Teil des Gottesdienstes. Ich freue mich so arg und ich kann mir vorstellen, wenn die irgendwas nicht Richtiges getan haben in ihrem Alter, falls sie das überhaupt schon tun können oder auch nicht, sie nickt, okay, gut. Wenn sie dann plötzlich eine Erkenntnis haben und sagen: Mama, es tut mir leid, Papa, es tut mir leid, geht euer Herz auf? Jetzt mal ehrlich, ja, sagen sie. Weil plötzlich das kleine Kind erkennt, es hat einen Fehler gemacht. Ich kann euch garantieren, die werden noch viele Fehler machen. Sorry. Und genauso weiß doch Jesus, wer du bist, oder? Er weiß doch ganz genau, wer du bist. Weil er nicht dieser Zeit gebunden ist, sondern über der Zeit steht. Jakob habe ich erwählt und Esau habe ich verworfen. Und ich muss jedes Mal, wenn ich so diese Gedanken habe, sage: Herr, zeig mir doch einmal, wo mein Ende sein wird, damit ich es auch verstehe auf meinem Weg. Lass dir an meine Gnade genügen, Jakob, Punkt. Coole Antwort, Gott, danke. Und so ist es. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass wir da weitergehen in das, was wir gerade angefangen haben zu lesen, wo wir sagen, es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Denn in Römer 3, Vers 1, wo wir gesehen haben, es gibt keinen, der gerecht ist, außer einen. Und wir sind alle in dieser selben sündhaften Natur hineingeboren worden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen, wo drin steht, zum Beispiel in Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. In Römer 1, Vers 17, schlag mal mit mir bitte auf. Also wer jetzt die nächsten paar Tage Zeit hat, der kann gerne nochmal den Römerbrief lesen. Ein wunderbarer Brief. Ich lese noch einen Vers weiter vorne. Das Evangelium von Christus als Gotteskraft zur Errettung. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gotteskraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann aber auch für den Griechen, für den Deutschen, für den Aramäer, für den Spanier, für den, der aus Afrika kommt, für überall. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir begreifen, es hat nichts mit dir zu tun. Die Errettung, die Jesus uns gibt in dieser Welt, hat im Grunde genommen noch nichts mit dir zu tun. Sondern weil er gerecht ist. Und weil Gott sich in Jesus offenbart hat, wollte er Gemeinschaft haben mit dir. Damit du Gemeinschaft haben kannst mit dem Vater. Denn Jesus spricht selber: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt Jesus. Johannes 14, Vers 6 stand es drin. Jesus und sein gesamtes Leben, wie ich es vorhin gesagt habe, er war vollkommen. Und in dieser engen Gemeinschaft mit dem Vater, was ihm wichtig war, hat er nicht den Willen seines Vaters ausgesetzt, sondern er hat ihn erfüllt. Mensch, was war das für ein Kampf im Garten Gethsemane? Was steht drin im Wort? Er betete, dass sein Schweiß Blut wurde. Hast du jemals so gebetet? Das bedeutet wirklich, hey, ich will jetzt nicht sagen, ich will dein Gebetsmaß nicht messen, um Gottes Willen. Aber wenn drin steht, dass der Herr Scharen, sich niederkniete und betete, dass sein Schweiß zu Blut würde, dann ist es nicht nur mal 5 Minuten in meiner Handy-App zu gucken oder in meiner Bibel zu gucken und sagen, ja, danke, ich habe jetzt was gehört. Und ich muss euch sagen, gestern zum Beispiel war einer der Tage, an dem ich gemerkt habe, alles abzusagen, was ich vorhatte und Zeit mit Gott zu verbringen. Weil ich merkte, dass in mir etwas sich bewegt und ich möchte es vor dem Herrn bewegen. Und es waren so viele wichtige Dinge den ganzen Tag über, aber ich merkte, wie Gott mich herausgerufen hat. Und diese Zeit ist wichtig, wo wir dem nachgehen können und sagen können, jegliche Veranstaltung, jegliche Verabredung, die wir haben, soll sich hinten anstellen, wenn Jesus ruft. Und ich wünsche mir so sehr, dass du die Möglichkeit hast, das auch zu machen. Ich weiß, ihr Familienväter und Familienmütter, ihr seid da viel eingespannter. Und trotzdem bete ich wirklich so oft, dass Gott euch auch in eurem Alltag begegnen kann. Und in Anführungsstriche, an dem Morgen, als ich dieses Gefühl hatte, ich sollte alles absagen, hörte ich eine Predigt, wo es um einen Mann ging als Beispiel, der beim Arzt war und der Arzt ihm gesagt hat, hey, du hast da einen Punkt auf deiner Lunge und ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, das ist nichts Gutes. Der Mann ging nach Hause und ich fand es so stark, dieses Bild. Es hatte nämlich genau meinen Eindruck bestätigt. Und der Mann ging heim, nahm seine Bibel und sagte seiner Frau, ich komme erst raus, wenn ich fertig bin. Er war 3 Tage in seinem Zimmer. 3 Tage betete er und kniete und las im Wort und verinnerlichte das, was hier drin steht. Wow. Und er kam raus, nahm seine Frau und sagte, jetzt gehen wir zum Arzt. Und der Arzt röntgte wieder die Lunge und sagte, hä? Also der Fleck, der vor 3 Tagen da war, der ist jetzt nicht mehr da. Halleluja. Und ich sage nicht, dass es jetzt ein Maß ist für dich, dass du dich einsperren sollst und diese Heilung erzwingen musst. Das meine ich nicht. Aber wenn Gott dich ruft, Gemeinschaft zu haben mit ihm, dann hab das Rückgrat und mach's, weil er Veränderung schenkt durch sein Wort, durch seine Gemeinschaft. Und ich will nicht sagen, dass man jetzt, ich mag das gar nicht, dir passiert das nicht, weil du zu wenig Glauben hast. Dir passiert jenes nicht, weil du nicht richtig betest. Okay, das sagen die einen oder anderen. Aber ich sage immer, wenn du Gemeinschaft hast mit Jesus, wird er es dir zeigen und du sollst ihm gehorchen. Wenn Jesus sagt, bete, dann bete. Wenn Jesus sagt, stell dich an der Tankstelle, Tobi, du hast es mal erzählt, an der Tankstelle auf dem Kopf, dann mach das. Keine Ahnung warum. Und das war eine Person, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, die vorbeigefahren ist, die sich das Leben nehmen wollte und gesagt hat, Herr, wenn du wirklich Interesse hast an meinem Leben, dann soll an der Tankstelle jemand einen Handstand machen. Gib dir das mal. Und die Person macht den Handstand. Zum Glück hat es Gott nicht mir gesagt. Ich wüsste nicht, wie ich da so einen Handstand hätte machen sollen, aber okay. So die Bemühungen vielleicht. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Amen. Glaub mir, ich könnte sogar einen. Mit einer Wand kann ich das. Ich will euch ja noch aufwecken, deswegen mache ich so einen Spaß. Ne? Und ich werde stark und ich werde jung sein wie ein Löwe. Und die Gerechtigkeit und die Herrlichkeit und die Heilung wird in meinem Körper wieder vollzogen, dass seine Gerechtigkeit und seine göttliche Ordnung wieder hergestellt wird. Amen. Auch bei dir. Halleluja. Und das ist das Schöne, wenn wir uns auf diese Nuancen einlassen, wie Gott zu dir spricht, dann kann er was tun. Nicht du, sondern er was tun. Und das ist so wichtig, dass wir begreifen, dass sein Wort über unserem steht. Wir wissen es hier. Gell? Aber wissen wir es auch hier? Die größte Entfernung, die ich gehört habe, ist nicht zwischen Sonne und Erde, sondern zwischen Herz und Kopf. Denn wir begreifen so vieles, aber haben wir es verinnerlicht. Jesus lebte sein ganzes Leben, wie ich gesagt habe, in Gerechtigkeit. Er war vollkommen und lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Und er zögerte nicht, sein Leben zu geben. Und in 2. Korinther 5, Vers 21 steht drin, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Und das liebe ich so sehr. An diesem Wort, das hatte ich mir so oft schon markiert, 2. Korinther 5, Vers 21. Schreib dir diesen Vers bitte auf. Denn der Sünde nicht, warte, bei mir steht es anders, ich lese lieber meine Übersetzung. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. So einem Gott beten wir an. So einen wahrhaftigen Gott beten wir an, der einen Plan hatte für dich, in dieser Zeit zu leben. Du bist nicht in einer falschen Zeit geboren worden, sondern du bist genau richtig. Und jetzt liegt es an dir, gerecht zu sein, nachzufolgen, zu vergeben, zu wissen, wo Gott einen Plan für dich hat und ihm nachzufolgen. Und das Schöne, immer mehr erkennen wir, dass es doch einen Herrscher dieser Welt gibt, der plötzlich Dinge versucht, in diese Welt zu etablieren und zu installieren, die ein Kind Gottes zum Erbeben bringen können. Aber wenn wir den Fokus auf Jesus haben, kann noch jegliche Schreckensbotschaft uns nicht trennen von der frohen Botschaft. Denn das hier ist die frohe Botschaft des Evangelium Gottes. Das ist das, wo in Römer 8 drin steht, dass weder Hohes noch Tiefes und weder Gewalten dich trennen können von der Liebe Gottes. Ich habe so viel in meiner Bibel drin. Und das ist so wichtig, dass wir uns das immer mehr bekannt machen und bewusst machen, Dankeschön, dass das Wort Gottes die frohe Botschaft ist. Die Botschaft, das Evangelium, das Menschen verändern kann. Es gibt nichts anderes in dieser Welt, das dein Leben so positiv beeinflussen kann, verändern kann, erneuern kann, wie das Wort Gottes, wie Jesus und der Heilige Geist. Amen. Und deswegen, ich kann, und das ist so ein alter Prediger-Haubogen, lies das Wort, verinnerliche es. Josua 1, Vers 8, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, weder Tag noch Nacht, und es wird dir gelingen, geschenkt. Manche übersetzen sogar Erfolg. Aber lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Boah, was für eine hohe Prämisse. Ich spreche zu mir selber, nicht zu euch. Ich weiß, ich habe so einen Hunger bekommen, das Wort zu verschlingen. Warum? Weil ich merke, je mehr man sich mit dem anderen Zeh füllt, desto katastrophaler wird man. Und je mehr man sich mit Christus füllt, desto friedvoller wird man. Ich lese wenig über dieses Thema, aber ich kriege trotzdem über jeglichen Status alles mit, was man nicht mitkriegen sollte. Ich habe schon überlegt, ob ich das löschen soll, ne? Weil ich morgens ganz gechillt aufstehe und irgendwann mal auf den Status gehe und dann irgendwann mal mein Puls von null auf, ich weiß nicht wie viel, und dann mache ich wieder zu und dann kommt ein Bibelvers noch dazwischen. Ach Herr, du bist ja auch da. Ich danke dir für deine Gnade. Und eine Schwester kam vor ein paar Tagen auf mich zu und meinte, Jakob, ich bin so aufgefühlt in meinem Leben. Ich kann nicht mehr. Ich bin aggressiv. Und dann fragte ich sie, liebe Schwester, jetzt mal ganz ehrlich, wie viel Zeit widmest du dem einen Zeh? Ganz viel, weil mein Leben davon irgendwie beeinflusst wird und das und Zell und jenes. Und ich so, okay, und wie viel widmest du dem Christus, dem anderen Zeh? Ja, das ist eine interessante Frage, Jakob. Ich so, ja, ist es. Und dann sagte sie, ja, du hast recht. Ich sollte mich mehr mit der frohen Botschaft, mit der Wahrheit Gottes beschäftigen, als mit dem, was jeden Tag verworfen wird. Wenn man mal aufschreiben würde, was die Politiker dieses Jahr gesagt haben und verworfen haben, ich glaube, das wäre viel dicker als die Bibel. Wenn man wirklich alles aufschreiben würde, was die Politiker dieses Jahr gesagt haben und wieder verworfen haben, wäre es dicker als die Bibel. Aber es ist Nichtigkeit. Und hier drin steht die Wahrheit. Denn hier drin steht genau das, was kommen wird. Da steht genau das drin, wer du bist. Da steht genau drin, wer Gott ist. Und da steht genau drin, was für einen guten Plan er hat. Mit denen, die ihm nachfolgen. Es gibt keine Verdammnis für die, die ihn... Amen. Für die, die in Christus Jesus sind. Und so sind wir hier eine Familie, die zusammenkommt, um Jesus Christus anzubeten. Ihn zu loben, ihn zu ehren, ihm über unsere Probleme zu stellen, über unser blödes Hin und Her, sondern über allem stellen. Und wer da nicht demütig wird und auf die Knie geht, da weiß ich auch nicht. Weil ich rede nicht nach dem Munde der Menschen nach, sondern nach dem, was hier drin steht. Und in der letzten Zeit, das spricht das Wort, da werden die verfolgt, die ihm nachfolgen. Und so lasst uns doch zusammenstehen im Schulterschluss und sagen, wir wollen bis ans Ende gehen, um Jesus Christus zu sehen. Und wir lassen alles hinter uns, was uns davon trennen möchte. Ich weiß, das klingt wieder so hoch. Aber nicht aus dir heraus, nicht aus dir heraus, sondern mit der Hilfe und der Kraft des Heiligen Geistes wird er Dinge verändern. Er steht über allem. Wenn sie dir Gift geben, wenn sie dir Skorpione, du kannst über Schlangen laufen, wenn du verbunden bist mit Christus. Stimmt ihr mir dazu? Und deswegen bete ich gemeinsam mit euch, dass sich Dinge verändern und offenbaren werden, dass unsere Herzen noch näher zu Christus kommen, dass wir Frieden schließen können mit unserem Herrn als auch mit den Leuten um uns herum. Denn der Feind beginnt, ein Keil zwischen Vater und Sohn, Mutter und Tochter zu bringen. Weil er nicht möchte, dass Frieden vorherrscht. Weder in deinen Gedanken, noch in deiner Familie, was die engste Zelle einer Gemeinde eigentlich ist. Noch in deiner Gemeinde, noch in deinem Umfeld. Und jetzt überlegt mal, wie viel Unfrieden herrscht da draußen? Viel zu viel. Und deswegen sollen wir Friedensbotschafter sein. Botschafter seines übernatürlichen Schaloms. Ich liebe das Wort Johannes 14 und folgende. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, sondern meinen Frieden gebe ich dir, der allen Verstand übersteigt. Und so heb mal wirklich deine Hand auf deinen Kopf und sprich zu dir: Herr Jesus, ich bitte dich, dass du meine Gedanken lenkst, dass du mir deinen Frieden gibst und dass du meine Augen lenkst auf das, was du für wichtig erachtest, Herr. Und öffne meine Augen zu sehen, wo du stehst. Ich möchte dein Gesicht sehen, Herr, und will mich von deinem Blick leiten lassen. Jetzt leg deine Hand auf dein Herz. Herr Jesus, ich will, dass du in mein Herz einziehst, neu und mehr als bisher, und jeden Raum meines Herzens aufmachst und entrümpelst, was nicht dort hineinkommt. Denn ich möchte zu deiner Braut gehören, die ohne Runzeln und ohne Falten vor dir stehen kann. Und ich will Menschen von deiner Liebe erzählen, die aus meinem Herzen überströmt. Denn ich liebe, weil du mich zuerst geliebt hast. Amen. Amen. Wir sind Krieger Gottes. Und wir werden diese frohe Botschaft den Menschen da draußen verkündigen. Seid ihr mit mir zusammen? Amen. Jetzt jubelt mal für Jesus. Das war ein bisschen zaghaft, ne? Nochmal.